Ich stelle zunächst mal unsere Podiumsgäste vor und freue mich sehr, dass alle Fraktionen im Münchner Stadtrat der Einladung gefolgt sind. Ich beginne mal auf meinem Bildschirm oben rechts und begrüße herzlich Heike Kainz für die Stadtratsfraktion CSU und Freie Wähler. Auf meinem Bildschirm links neben ihr Simone Burger für die Stadtratsfraktion SPD Volt. Dann kommt, ich gehe jetzt wie gesagt nach meinem Bildschirm vor, das mag bei Ihnen anders aussehen, links oben Bernd Schreier für die Fraktion Die Grünen Rosa Liste. Dann unter ihm Stefan Jagel für die Fraktion Die Linke, die Partei. Dann neben ihm in der Mitte unten Tobias Ruff für die Stadtratsfraktion ÖDP München Liste. Und last but not least auf dem Bild bei mir unten rechts für die Fraktion FDP Bayern Partei Professor Dr. Jörg Hoffmann. Herzlich willkommen auf dem Podium und ich möchte, bevor ich zu der ersten Frage komme, so ein paar einführende Worte zur Lage aus unserer Sicht machen, weil wir auch Gäste hier im Kreis der Zuhörenden und Zusehenden von aus der ganzen Republik haben. Ich beginne mal mit einem Zitat, was mir vor einigen Tagen bei LinkedIn untergekommen ist. Und zwar wird da zitiert Dr. Markus Trost, der Niederlassungsleiter von Jones Lang LaSalle, also einem großen Immobiliendienstleister in München. Und der beschreibt die Trends für den Münchner Immobilienmarkt. Und ich zitiere daraus nur auszugsweise. Erstens preisunempfindliche Nachfrage in Top-Lagen sowie Chancen für neue Quartiere und Mixed-Use-Objekte. Dann drittens München attraktiv als sicherer Hafen für risikoarme Investitionen und als Hedge gegen Inflation. Viertens mittelfristig steigende Mieten durch Inflation indexierte Verträge. Und schließlich siebtens Wohnungsproblem verschärft sich durch neue Arbeitsplätze, Zuzug und Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Zitat Ende. Wie gesagt, das war auszugsweise. Das hat insgesamt 9 Punkte, die aber jetzt nicht alle so prägnant und für unsere Runde wichtig sind. Ich glaube, diese Beschreibung ist sehr realistisch, auch aus unserer Sicht. Wir gehen also auch davon aus, dass sich der Wohnungsmarkt nicht entspannt. Manche haben ja geglaubt, infolge der Pandemie würde es eine Entspannung geben. Es gab auch keine Entspannung bei den Preisen, sondern die sind kräftig weiter gestiegen, sowohl die Bodenpreise wie auch die Wohnungspreise. Nur der Zuzug, der ist weniger geworden. Und der wird aber, so ist unsere Auffassung und offensichtlich auch die von Immobilienexperten, wie dem Herrn Dr. Trost, das wird mehr werden und die Kriegsflüchtlinge sind ja auch schon da. Und auch die müssen und wollen angemessen wohnen. Wir glauben, dass es in München ein großes Einvernehmen gibt, sonst widersprechen Sie bitte, wenn das anders ist, dass wir mehr Wohnungen brauchen, vor allen Dingen bezahlbare Mietwohnungen, die dauerhaft gesichert sind. Und ich glaube, auch das ist ein breiter Konsens, dass wir die vorhandenen bezahlbaren Mietwohnungen, die wir überhaupt noch haben in München, dass wir die möglichst gut sichern müssen. Und insofern glaube ich, dass wir uns dann auch mit diesem Hintergrund der Frage der Bodenpolitik nähern sollten. Die Bodenpreise, das wissen Sie auch als Stadträtinnen und Stadträte, aber das wissen vielleicht nicht alle, die uns zuhören oder zuschauen. Die Bodenpreise machen in München im Wohnungsneubau bis zu 80% der Gestehungskosten einer Wohnung aus. Und das war früher mal normal, dass es 20 oder 25% Bodenkosten in München sind. Das war immer schon mehr in München als anderswo. Also ganz extrem, der Anteil der Bodenkosten bei den Bestandsverkäufen entfallen sogar bis zu 90% des Kaufpreises auf den Grundstückspreis. Boden, das hat Christian Schlupka einleitend schon gesagt, ist unvermehrbar und unverzichtbar. Und auch wenn dann gesagt wird, ja, der Boden ist vielleicht unvermehrbar, aber man kann ja mehr Bauland schaffen durch Bebauungspläne. Auch das ist eben nicht unvermehrbar und Unverzichtbar ist es sowieso, weil nämlich ein enges Stadtgebiet gibt und natürlich auch ökologische Grenzen, neues Bauland in diesem engen Stadtgebiet noch zusätzlich auszuweisen. Das kann man also nicht endlos ausdehnen. Vor dem Hintergrund, und es soll ja heute um Bodenpolitik vorrangig gehen, aber das ist natürlich von der Wohnungspolitik nicht zu trennen und eng damit verbunden, ist für uns die Frage, wie man eben auch vielleicht mit Hilfe besserer rechtlicher Instrumente, für die dann der Bundestag in Berlin zuständig ist, in dieser Lage dem Gemeinwohlanspruch, den ja das Grundgesetz in Artikel 14 Absatz 2 für das Eigentum generell formuliert, näher kommen kann. Nun zu der ersten Frage, die ist sehr allgemein gehalten, ganz bewusst, damit Sie sich ein bisschen warm diskutieren können. Wie gesagt, bitte diese 3 Minuten einhalten. Die Frage ist ganz schlicht, schöpft aus Ihrer Sicht die Stadt München die derzeit zur Verfügung stehenden bodenpolitischen Instrumente aus oder gibt es aus Ihrer Sicht Defizite, dass vorhandene Instrumente nicht genutzt werden? Und wo stößt die Stadt an die Grenzen des bestehenden bodenpolitischen, bodenrechtlichen Instrumentariums? Ich würde jetzt bei dieser ersten Frage in der Reihenfolge wie auf der Einladung vorgehen, nämlich nach der Größe der Stadtratsfraktion und würde dann gerne als erstes Bernd Schreier das Wort geben.
Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt mal auf die Instrumente, die wir nutzen. Ich meine, der Wahnsinn ist beschrieben worden. In den letzten 12 Jahren ist ja besonders der Bodenpreis nach oben geschossen. Es waren 2010 noch 1200 und jetzt sind wir weit jenseits der 4000 pro Quadratmeter Geschossfläche. Also von daher ist es gut beschrieben. Was nutzen wir? Also zum einen hat der neue Stadtrat angefangen, die städtischen Flächen mal wirklich nur auf Mietwohnungsbau zu fokussieren und den geförderten Wohnungsbau von 50 auf 60% zu bringen und den preisgedämpften auf 40%, sodass 100% eigentlich für bezahlbaren Wohnraum jetzt reserviert sind. Dann ist die neue SoBoN jetzt entwickelt worden, mit der Konsequenz, dass der Anteil von Mietwohnungen 80% ist, statt bisher 40%. Also im Regelsystem und dass beim bezahlbaren Wohnraum der Anteil 60% ist, statt bisher 40%. Und dass Mietwohnungen 40 Jahre lang nicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen. Da hätte man uns, früher waren es 25 bis 30%, da hätten wir uns natürlich viel längere Jahre gewünscht, aber momentan haben wir da gesetzliche Grenzen. Wir werden aber da nicht aufgeben, weiterzumachen. Dann haben wir ein Baukastensystem, wo wir eigentlich unsere ursprüngliche Intention, nämlich idealerweise 50% zur Stadt zu kriegen bei den Grundstücken, insofern schmackhaft gemacht haben, dass je mehr sie der Stadt verkaufen und damit einfach ein dauerhaft bezahlbarer Wohnraum entsteht, desto mehr können sie auf dem Restgrundstück sozusagen Eigentumswohnungen, was ja viele noch immer am liebsten machen, verwirklichen können. Ja, dann haben wir als Instrument die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Norden, Osten und Norden Münchens, also neue Stadtviertel, wo wir grundsätzlich den Bodenpreis einfrieren wollen, um einfach bezahlbare, bodenressourcenschonende und klimaneutrale und urbane Stadtviertel entstehen zu lassen. Und letzter Punkt ist mehr Bodenvorratspolitik. Also momentan geschieht es vor allem durch einen Zweckverband in Freiham. Aber wenn es nach uns geht, wollen wir weitere Zweckverbände München-Erding, München-Freising, München-Ebersberg, dann auch über die MRG, also einer Gesellschaft, die hier in München, ja, in Riem und jetzt Bayern-Kaserne tätig ist, dann über die Töchter der Wohnungsbaugesellschaften mehr Grundstücke kaufen und die bessere Nutzung des Bodens und mehr urbane Dichte, auch natürlich Höhenverdichtung. Bisher haben wir auch noch dieses Instrument der Vorkaufsrechte gehabt in Erhaltungssatzungsgebieten. Das ist uns momentan durch ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil leider entzogen worden. Und wir hoffen darauf oder kämpfen dafür, dass wir dieses Instrument so schnell wie möglich wieder kriegen. Damit lasse ich es einmal bewenden. Das sind momentan die Instrumente, die wir haben.
Ja, ganz herzlichen Dank, Bernd Schreier. Wir kommen ja auf einzelne Punkte dann in den nächsten Runden auch noch im Detail zurück. Ich darf dann gleich weitergeben an Heike Kainz.
So, vielen Dank für das Wort. Herr Kollege Schreier hat jetzt erst einmal zusammengefasst, was es alles an Möglichkeiten gibt, wobei man wissen muss, dass man damit natürlich nicht die gesamte Bandbreite erfüllen kann, sondern eigentlich, möchte ich mal sagen, nur einen geringeren Anteil. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man nur mit einem großen Bündel an Maßnahmen das Ziel bezahlbarer Wohnraum verfolgen und verbessern kann. Zu 100% werden wir es nie erreichen, aber deutlich verbessern wollen wir es schon und dafür sind eben viele Anstrengungen erforderlich. Ich möchte jetzt mal mit der letzten Frage beginnen. Wo stößt die Stadt an ihre Grenze? Sie stößt tatsächlich an die Grenze, dass wir hier in München nur ein relativ kleines und enges Stadtgebiet haben und im Verhältnis zur Gesamtstadt, die noch freien und zusammenhängend über planbaren Flächen nur noch in geringem Maße zur Verfügung stehen. Es ist nicht mehr in allzu großer Ferne, dass wir irgendwann mal alles zugebaut haben werden und es gar keine Reserven mehr gibt. Wenn wir jetzt über weitere Bebauung und die Errichtung von neuen bezahlbaren Wohnen sprechen, dann steht für uns immer im Zentrum eine gute Stadtentwicklung und zwar im Sinne eines Gleichgewichts zwischen einerseits bezahlbarem, schönem und auch architektonisch gutem Wohnraum und auf der anderen Seite eben auch andere Aspekte, nämlich dass wir in dieser enger werdenden Stadt auch noch genügend Freiraum benötigen und auch ökologische Belange ihre Beachtung finden. Wenn wir jetzt wissen, dass wir knappen Grund und Boden haben, der ja bekanntermaßen sehr teuer ist, dann können wir gar nichts anderes tun, als auch, nicht nur, aber auch in die Höhe zu bauen. Genau. Und wir wollen aber auf der anderen Seite, und es ist mir sehr wichtig, wir wollen keinen Wohnungsbau um jeden Preis, sondern wir wollen bauen und gestalten mit Sinn und Verstand einen Wohnungsbau, der nicht auch die letzte Grünfläche zu betoniert, der auch dem Gewerbe, dem Arbeiten und dem Broterwerb noch genügend Raum lässt und vor allen Dingen der auch Platz für die notwendige Infrastruktur in jeder Hinsicht ermöglicht. Dabei haben wir dann auch noch, und das ist dann schon fast die Quadratur des Kreises, in Energieeffizienz im Blick, Fassadenbegrünung und nachhaltiges Bauen. Das sind große Ziele, aber man muss versuchen, sie miteinander in die Realität umzusetzen. Und wir sagen, wir haben hier, ich will jetzt beispielhaft drei Modelle ganz kurz anreißen, mit denen wir hoffen, dass wir nicht direktiv, sondern aktiv und ohne Enteignungsüberlegungen vorankommen. Das eine ist das sogenannte Modell München plus zwei. Wir wollen auf Blockrandbebauung und Lücken im innerstädtischen Bereich möglichst zwei Stockwerke aufsatteln und damit einen großen Zuwachs an Wohnungen erreichen wollen. Dafür, und da sind wir jetzt dabei, was kann die Stadt tun? Dafür brauchen wir natürlich beschleunigte und optimierte Genehmigungsprozesse. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir im innerstädtischen Bereich Abstandsflächen kleiner machen. Und wir müssen auch überlegen, wie Hauseigentümer, Grundstücksbesitzer durch finanzielle Anreize zum Ausbau animiert und motiviert werden können. Und hier denke ich mal, ich will jetzt hier das positiv formulieren, ist bei der Stadtverwaltung durchaus noch Luft nach oben, um eben, sagen wir mal, in gleichen Zeiträumen mehr Wohnraum hinzustellen, zu ermöglichen, der dann auch in hohem Maße bezahlbar sein muss. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen im zweiten Mut zur Höhe. Wir können es die 100-Meter-Grenze, die 2004 mit dem Bürgerentscheid festgelegt wurde, muss in Frage gestellt werden. Und wir müssen jetzt dann auch diskutieren, ob wir ein Ratsbegehren machen wollen. Und wir müssen uns auch mit der Hochhausstudie im Stadtrat dringend in diesem Jahr noch beschäftigen. Ja, es ist ganz klar, dass dieses Bauen in die Höhe einhergehen muss mit Vorteilen für mehr bezahlbaren Wohnraum und natürlich auch mehr Grünflächen am Boden. Sowie es gibt noch eine Fülle an weiteren Vorteilen, die ich jetzt an der Stelle jetzt mal nicht weiter ausführen will. Und dann, das ist uns als CSU auch immer wichtig, muss unseres Erachtens, auch wenn es derzeit aufgrund der hohen Preise sehr schwer ist, das Wohneigentum wieder stärker gefördert werden. Und zwar sowohl im Sinne einer Bekämpfung von Vermögensungleichheit als auch als Vermögensaufbau für eine Alterssicherung und gegen Mietpreisanstieg. Dabei, darüber sind wir uns im Klaren, müssen auch neue Wege gegangen werden. Um hier ein Beispiel zu nennen, möchte ich mal kurz ansprechen, die Mietkaufmodelle bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder auch die Wiedereinführung des Münchner Modell Eigentums natürlich in einer aktualisierten Variante und wenn möglich auch umsetzbar trotz der hohen Preise. Soweit jetzt an dieser Stelle von meiner Seite aus. Es gäbe da sicher noch viele weitere Punkte, die erwähnenswert wären.
Ja, herzlichen Dank, Frau Kainz. Das waren ja schon sehr konkrete Punkte, die auch teilweise weit über die Bodenpolitik hinausgehen und schon in den Städtebau, wie etwa die Hochhausfrage, die hier heute jetzt nicht im Mittelpunkt stehen soll, aber natürlich auch eine bodenpolitische Dimension hat. Als nächstes bitte ich dann Simone Burger um das Eingangsstatement.
Die Ausgangsfrage war ja, hat die Stadt, schöpft sie die bodenpolitischen Instrumente, die sie jetzt hat, wirklich aus? Und wenig überraschend werde ich natürlich sagen, ja, tut sie. Es hat sich Bernd Schreier hat schon darauf verwiesen, erstens, wir verkaufen nichts mehr. Weil es ist essentiell für Bodenpolitik, dass Grund und Boden in öffentlicher Hand ist. Nur da gibt es Gestaltungsmacht, gibt es Möglichkeiten zu bestimmen und auch bezahlbaren Wohnraum langfristig zu schaffen. Auf städtischem Grund entsteht inzwischen nur noch 100%iger bezahlbarer Mietwohnungsbau. Und wir haben die neue SoBoN geschaffen. Ich schätze, nach mir kommen noch Redner, die auch sagen werden, das ist viel zu viel gewesen, was wir da an dieser Stelle gemacht haben. Wir verschrecken die Wohnungswirtschaft. Es wird nicht neu gebaut. Es ist sozusagen ein Stopp des Wohnungsbaus. Wir glauben, dass wir mit diesem Instrument schon sehr wohl diese leistungslosen Gewinne wirklich abschöpfen, für die Gemeinschaft auch das rausholen, was sie verdient hat und es trotzdem noch ein Modell ist, in dem man bauen kann. Wo sind unsere Grenzen? Die ersten Grenzen wurden ja schon angesprochen. Das sind die Grenzen der Landeshauptstadt München. Es ist natürlich immer weniger Grund und Boden zur Verfügung. Das führt ja auch zu diesen Bodenpreisspekulationen, zu diesem Anstieg von Bodenpreisen, dass es immer mehr auch umkämpft ist. Aber deswegen geht es ja auch darum, wie schaffen wir es, mit dem Umland zusammen zu kooperieren? Wie sehen wir plötzlich wieder mal ein gemeinschaftliches Bild? Und da muss man in der Bodenpolitik schon sagen, Bodenpolitik braucht Manpower. Das kann eine Landeshauptstadt München leisten. Wenn man aber in die Umlandgemeinden nur von München Land schaut und sich fragt, wie viele Umlandgemeinden haben eigentlich eine SoBoN? Egal, wie sie ausgestaltet ist. Das sind wenige. Und deswegen ist es schon eine Kritik, wenn man sagt, man möchte Bodenpolitik anwendbar machen, man möchte sie gemeinsam auch mit dem Umland, dann muss sie einfacher werden. Dann muss sie auch für kleine Kommunen anwendbar werden, ohne große Punkte. Und der größte Punkt, da komme ich zur CSU, Aufstockung plus 2, habe ich nichts dagegen. Wir können auch gerne höher bauen, aber da, wo unsere größten Grenzen sind, ist Paragraph 34. Das ist die Nachverdichtung. Die Frage ist nämlich, welche Wohnungen stehen da? Hat die Kommune Einflussrecht und Gestaltungsmöglichkeiten, dort auch bezahlbaren Wohnraum zu fordern? Und aktuell ist es sehr, sehr begrenzt und wir können fast nichts gestalten. Und da müssen wir dringend ran. Und ich glaube, ich habe noch 15 Sekunden, aber ich würde vorher aufhören.
Herzlichen Dank, Simone Burger. Ich finde sehr interessant, dass bisher alle drei, die schon das Wort hatten, in der einen oder anderen Form die engen Grenzen der Stadt, die Region und die Zusammenarbeit bis hin zu regionalen Bodenfonds im ersten Statement von Bernd Schreier angesprochen haben. Das finde ich bemerkenswert, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo so viele Regionen im Stadtrat meist nicht in den Köpfen und in den Statements war. Aber das ist jetzt eine eigentlich nicht zu dieser Runde gehörende Bemerkung, die aber vielleicht schon interessant ist, wenn man hinterher in die Diskussion über Instrumente und Weiterentwicklungen eingeht. Ich darf jetzt Herrn Professor Hoffmann bitten um sein Eingangsstatement.
Ich bin ja gar nicht der Größte von den Kleinen, aber dann fange ich mal an. Vielleicht lockert das ja das Ganze auch ein bisschen.
Wer ist denn der Größte von den Kleinen?
Die ÖDP, glaube
ich. Ja. Ah, so, dann ist meine Reihenfolge hier auf der
Einladung war dann falsch. Ach, das macht nichts, das lockert das Ganze jetzt ein bisschen auf, weil die zwei anderen sind ja dann sowieso wieder einer Meinung mit der Rathaus.
Das ist aber bösartig.
Passt es vielleicht dazwischen, mein Statement. Also es wird Sie wenig überraschen, wenn ich sage, dass die Stadt leider ihre Möglichkeiten überdehnt. Die Frau Burger hat es ja gerade selber schon zugegeben. Ich meine, sie hat ja die Argumente selber wiederholt, wahrscheinlich weil sie jetzt oft gehört hat in letzter Zeit, dass wir einfach die Wohnungswirtschaft verschrecken damit, dass wir den Wohnungsbau behindern. Und es wird jetzt so viel von der Sobern 21 gesprochen, also von der neuen Sobern. Es ist tatsächlich so, dass bislang kein einziger Bauträger unter dieser neuen Sobern unterschrieben hat und einverstanden war, unter diesen Bedingungen zu bauen. Und alles, was wir jetzt im Moment fertigstellen und bauen, ist natürlich alles noch alte Sobern. Da ist noch einiges auf Halde und auf Vorrat. Da kann man sich das jetzt noch 2 Jahre lang schön rechnen, aber spätestens dann wird es also rapide abbrechen, weil einfach zu diesen Konditionen niemand mehr bereit ist. Wir hatten ein sehr gutes Instrument, das war die alte Sobern, die Sobern 17. Also wir können ja auch nicht alle 3 oder 4 Jahre jetzt eine neue Sobern machen und immer noch mehr verschärfen. Die hätten wir lassen sollen, das sehe ich sehr kritisch. Das zweite Thema, was ja angesprochen wurde, waren schon die Vorkaufsrechte, weil ja das Thema auch heute ist, was kann die Bundesregierung tun? Ich würde der Bundesregierung davon abraten, eine Gesetzesänderung zu machen. Ich halte es für gut und richtig, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, denn was machen wir mit den Vorkaufsrechten? Wir gehen mit der Gießkanne durch die Stadt und haben jetzt zum Beispiel im Jahr 2019 mit 300 Millionen Euro gerade mal im dreistelligen Bereich Mieterinnen und Mieter geschützt, wobei da auch viele dabei waren, die gar nicht von ihren Einkommensverhältnissen unbedingt das nötig gehabt hätten, geschützt zu werden von der Stadt. Aber das nimmt man natürlich gerne mit. Und wenn die Stadt für 300 Millionen das macht, ist das prima. Nur für den gesamten Wohnungsbestand, wenn wir von 800.000 Mieterinnen und Mietern in München sprechen, ist es natürlich fast nichts. Und dafür dann 300 Millionen auszugeben. Und dann bin ich vielleicht, wenn ich Glück habe, wird mein Haus gekauft mit dem Vorkaufsrecht. Wenn ich Pech habe, ist das Haus daneben und ich nicht. Das ist keine gerechte Verteilung von öffentlichen Mitteln. Die Stadt müsste diese zum Verkauf stehenden Mietshäuser, die ja schon bestehen, die ja schon da sind am Markt, müsste sie dem Markt auch überlassen und dafür das Geld lieber nehmen, um eigene Wohnungen auch gerne preisgedämpft, da bin ich auch voll bei meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, zu bauen. Aber wir haben ein Problem, dass wir als Stadt nicht genug bauen. Das haben wir bei den neuen Wohnungsbauzahlen gesehen. Und durch das Vorkaufsrecht entspannen wir die Situation wirklich nicht. Das soll es jetzt auch mal, es sind auch nur noch 10 Sekunden, deswegen höre ich jetzt auch mal auf.
Ja, herzlichen Dank, Herr Hoffmann, für die dezidierte Gegenposition zu einigen der schon genannten Punkte.
Und gerade ich denke, dazu bin ich ja eingeladen worden, oder? Weil wenn ich mir die Runde so anschaue, auch was die CSU zurzeit mit den Vorkaufsrechten im Stadtrat macht, könnte man sie auch nahtlos auf die linke Seite des Stadtrats setzen. Also bin ich ja der Einzige, der noch übrig ist, der die Marktwirtschaft hochhält in diesem Bereich. Und deswegen bin ich froh, auch da zu sein.
Das Thema mit den Vorkaufsrechten und der Sicherung bezahlbarer Wohnungen und was die Vorkaufsrechte dazu beitragen, das ist ja Gegenstand auch der zweiten Runde nochmal ganz explizit. Da kann das dann auch noch ein bisschen näher ausgeführt werden. Dann darf ich als nächstes für das Eingangsstatement Herrn Ruff bitten.
Ja, danke schön und guten Abend. Also lieber Jörg, ich glaube, dass ich mich auch nicht am allgemeinen Konsens anschließen werde. Herr Reischmidt, Sie haben nämlich gleich eingangs gesagt, es wäre ein breiter Konsens, dass wir mehr Wohnungen bräuchten. Und der ist leider nicht ganz so breit, weil es mir schon erstmal darum geht, welche Wohnungen. Wenn dann bezahlbarer Wohnraum. Und ja, den sehe ich zum Beispiel in Hochhäusern überhaupt nicht. Wohnungen in Hochhäusern sind die teuersten Wohnungen, die man bauen kann. Ich sehe auch noch ganz andere Grenzen. Wohnungsbau darf nicht auf Kosten anderer großer Aufgaben gehen. Stadtklima, Grünflächen, Artenvielfalt oder allgemeiner ausgedrückt Lebensqualität. Denn was gewinnen wir mit einem verstärkten Wohnungsbau? Relativ wenig. Wir haben nach München täglich mehrere hunderttausend Einpendler. Und das sind Menschen, die hier arbeiten, studieren, sonst Gründe haben, nach München reinzukommen und die sich diesen teuren Weg liebend gern sparen würden, wenn sie in München eine Wohnung finden könnten. Ein paar hundert Wohnungen, vielleicht ein paar tausend im Jahr, sind ein Tropfen auf dem heißen Stein bei diesem immensen Bedarf. Bodenpolitik ist deswegen für uns immer auch Strukturpolitik. Und da stößt die Stadt an ihre Grenzen. Strukturpolitik wird in Brüssel, in Berlin und im Maximilianeum oder in der Staatskanzlei gemacht und eben nur zu einem kleinen Teil im Rathaus. Wir brauchen einfach eine Angleichung der Lebensverhältnisse. Wir brauchen vor allen Dingen Infrastruktur, digitale Infrastruktur in der Breite, in ganz Europa, in ganz Deutschland, um den Druck etwas zu senken. Wir sind dezidiert wachstumskritisch, das muss man auch sagen. Als ÖDP sind wir der Meinung, dass das Wachstum, das die Stadt hinlegt in den letzten Jahren, ungesund ist, dass es mit verursacht diese wahnsinnig hohen Bodenpreise und dass eben die Instrumente, die die Stadt hat, um diese Bodenpreise zu senken oder wenigstens das Davongaloppieren zu verlangsamen, dass diese Instrumente sehr, sehr gering sind. Wir haben natürlich Instrumente der Stadtplanung, sind, ich sage nochmal, Hochhäuser angesprochen worden. Der Bodenpreis richtet sich einfach danach, was die Stadt auf dem jeweiligen Grundstück bereit ist zu erlauben, zu genehmigen. Wenn ich höher baue, steigt der Grundpreis. Und Sie haben eingangs gesagt, ich glaube 80% des Preises von Wohnraum macht der Bodenpreis aus. Ich stelle halt fest, das ist sehr, sehr unterschiedlich in der Stadt, je nachdem, wo man was genehmigt. Jetzt sind wir bei der Stadtplanung. Solange München dem so Vorschub leistet und so den Wohnungsbau vorantreibt, jeden Investor nahezu eine Garantie ausstellt, dass er das bauen darf, was er will, also maximales Baurecht gibt, explodieren halt die Preise. Es ist einfach eine Gmade Wiesen, würde man in Bayern sagen. Es ist eine risikolose Spekulation auf Boden in München einfach möglich, weil man immer das maximale Baurecht kriegt. Ja, und dann gibt es einen dritten Punkt, und da haben wir leider überhaupt keinen Einfluss, und das ist das Zinsniveau. Das Zinsniveau hat uns Bodenpreise und Baupreise in München beschert, die exorbitant sind. Jeder glaubt, er kann noch das abbezahlen, noch die teuerste Wohnung, das teuerste Haus abbezahlen, und Grundstückspreise spielen keine Rolle bei dem Zinsniveau. Das ist ein wahnsinniger Fehler und eine wahnsinnige Bürde, die uns da die EZB auferlegt hat.
Ja, herzlichen Dank, Herr Ruf. Sie haben auf einige sehr gewichtige und auch die Komplexität deutlich machende Strukturfragen hingewiesen. Das Thema Wachstum. Wollen, müssen, können wir noch wachsen, aber natürlich auch die strukturpolitischen Fragen, wo Sie völlig zu Recht sagen, dass da die Stadt sicher nur einen kleinen Teil etwas dazu beitragen kann. Trotzdem muss sie natürlich mit den Folgen dieser Entwicklungen möglichst gut und im Interesse der Stadtbürgerinnen und Stadtbürger umgehen. Auch das wird sicher in den weiteren Runden noch zu vertiefen sein. Dann darf ich als letztes in der ersten Runde Stefan Jagel von der Fraktion Die Linke, die Partei, um sein Statement bitten.
Ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte schon eins zurückweisen, uns hier in einen Topf mit irgendwie grün-rot zu werfen, das weise ich wirklich zurück, ja. Und ich bin ja sozusagen, ich bin ja froh, dass Sie noch als Interesse der Immobilienlobby auch existieren, auch wenn Sie völlig auf dem falschen Holzweg sind, aus meiner Sicht, ja, Herr Dr. Hoffmann. Es ist wirklich teilweise wirklich absurd, aber weil nämlich, Sie haben die Vorkaufsrechte angesprochen, die Vorkaufsrechte ist natürlich auch nicht nur, also auf der einen Seite natürlich für die Mieterinnen und Mieter total wichtig, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es natürlich ein Teil der Bodenvorratspolitik ist. Das muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, weil eben Grund und Boden nicht vermehrbar ist, muss mehr Grund und Boden in öffentliche Hand zurück. Ja? Und das machen wir halt ein Teil. Leider jetzt können wir es nicht mehr tun, weil das Urteil so ist. Ich glaube, in der zweiten Runde kommen wir ja nochmal auf die Vorkaufsrechte. Aber natürlich ist es auch ein bodenpolitisches Instrument. Ich würde auch nochmal auf die Frage, was macht die Stadt? Aus unserer Sicht ist zum Beispiel der Grundsatzbeschluss mit den Erbbaurechten, also dass wir keinen Grund und Boden mehr verkaufen, das ist richtig. Ja. Auch die beiden SEMs wurden ja angesprochen, sind auch richtig. Bei der Sobon ist es schon so, dass ich da schon durchaus Kritik auch an der Regierungskoalition habe, weil wir hätten uns schon noch mal deutlicher in der Sobon auch das Münster- oder Ulmer Modell vorstellen können, wo 65% verpflichtend zum Beispiel auch an die Stadt verkauft werden soll. Also das wäre unser deutlicher Wunsch gewesen, weil, wie ja auch Kollegin Kainz ja auch formuliert hat, und glaube ich auch Kollegin Burger, es ist allen klar, dass die Fläche, die wir in München haben, begrenzt ist. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir mit dem begrenzten Grund und Boden umgehen. Und da würden wir sozusagen erstmal sagen, auch in der Sobon, man hätte viel mehr rückkaufen müssen und sozusagen viel mehr in die kommunale Hand auch an der Stelle zurück. Und dann auch nochmal, das ist auch, wo ich auch sage, da gibt es auch deutlich Luft nach oben, ist die Frage der sektoralen Bebauungspläne. Also so die Frage ist, wie gehen wir im § 34 Gebiet um? Was wird nachverdichtet? Also so, wenn nachverdichtet wird, teure Eigentumswohnungen oder bezahlbarer Wohnraum. Und ich glaube, dort ist wirklich auch noch mal Luft nach oben. Und dann nutzt die Stadt und nicht die Mittel aus. Und da gibt es schon deutlich erhebliche Defizite. Ich würde mich freuen, wenn wir endlich über einen Bodenvorratsfonds, Herr Schreier hat es ja gesagt, ich hoffe, dass das auch endlich mal in den Stadtrat kommt, weil das ist aus unserer Sicht auch durchaus ein wichtiges Instrument, was wir angehen müssen. Damit würde ich es jetzt auch mal in meinem ersten Statement belassen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Jagel. Das ist sehr deutlich geworden, dass Sie vor allen Dingen auch die kommunale Bodenvorratspolitik und, wie Sie es gesagt haben, einen möglichst hohen Anteil an Bauland, an Boden in städtischer Hand, dass das für Sie ein wichtiger Punkt ist. Und mit diesem Statement wäre unsere erste Runde zu Ende.